Also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Männer, die sich als geistliche Führer des jüdischen Volkes verstanden hatten, ärgerten sich ständig über Jesus. Besonders stoßend fanden sie, wenn er mit offensichtlich sündigen Menschen Gemeinschaft pflegte. Empört meinten sie, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Wer sich so verhält, konnte in ihren Augen kein ernstzunehmender Lehrer des jüdischen Glaubens sein. Gott konnte unmöglich an seiner Seite stehen. Natürlich irrten sie sich in ihrer Sicht der Dinge. Und Jesus versuchte ihnen mit verschiedenen Geschichten, Gleichnissen, sagen wir, zu zeigen, wie Gott ist, eben anders, als sie sich Gott vorstellten. Und eine dieser Geschichten wollen wir uns ansehen. Es ist die Geschichte der verlorenen Söhne und ihrem liebenden Vater. Und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Sohn, dem faulen und verschwenderischen Sohn. Und nächsten Sonntag dann mit dem anderen Sohn. Ich lese zuerst die Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Und als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und sie alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der jüngere Sohn dieses Mannes wollte offensichtlich sich selbstständig machen. Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Diese Bitte war für die damalige Zeit offensichtlich nicht ungewöhnlich. Ohne großes Aufhebens scheint der Vater das Erbe unter die Söhne zu verteilen. Dem ältesten Sohn standen 2/3 des Erbes zu und der Jüngere bekam 1/3. Vermutlich hatte der Vater seinem Sohn Land, Haus, Arbeitsgeräte und Diener übergeben. Damit hätte er sich unabhängig vom Vater und seinem älteren Bruder eine Existenz aufbauen können. Doch das wollte er nicht. Er wollte die Welt kennenlernen und reisen. Das können wir ja gut nachvollziehen. Er wollte völlig unabhängig seinen eigenen Weg gehen. Und innerhalb weniger Tage verkaufte er alles, was ihm der Vater gab und zog mit dem Erlös in der Tasche in ein fernes Land. Und auch in diesem fremden Land überlegte er nicht, wie er sein Vermögen gut investieren könnte, um sich eine Existenz aufzubauen. Nein, dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Er verprasste alles. Ein Lebemann. Er verschleuderte gedankenlos seinen ganzen Besitz. Er verschleuderte das Erbe seines Vaters. Es war ihm egal, ob sein Vater sein Verhalten gut finden würde oder nicht. Und wie wir wissen, schmelzen auch größere Vermögen dahin, wie man sich lediglich aufs Ausgeben konzentriert. Der hoffnungsvolle Aufbruch in ein schöneres und freieres Leben endete folgerichtig in einem finanziellen Fiasko. Dieser junge Mann war relativ schnell pleite und bankrott. Dieser Sohn ist ein Bild für den Menschen, dem es egal ist, was Gott über ihn denkt. Er lebte, wie wenn es keinen Gott geben würde. In einem Psalm lesen wir, die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie meinen offensichtlich, das Leben ließe sich ohne Gott interessanter und glücklicher gestalten. Ich tue und lasse, was ich will, denn ich lebe nur einmal und morgen sind wir tot. Das ist die Lebensphilosophie vieler Menschen. Wer so lebt, steht in Gefahr, jegliche moralische Schranken fallen zu lassen. Was jetzt Spaß macht, das ist gut. Das ist die moderne Vorstellung von Moral, wenigstens in unserem Breitengraden. Was Gott dazu meint, ist für viele Menschen völlig irrelevant. Sie meinen, sie wüssten selbst, was ihnen gut tut und was nicht. Sie haben vergessen, woher sie kommen, von wem sie ihre Gaben und Fähigkeiten erhalten haben, welche Luft sie atmen. Dieser jüngere Sohn veranschaulicht mit seiner Lebensführung genau diese Lebenseinstellung. So leben Menschen, die Gott verlassen haben. Sie leben aus der Kraft Gottes gegen Gott. Denn nur schon, dass wir das Leben haben, ist eine Gottesgabe. Dass wir am Leben bleiben, ist eine Gottesgabe, ob ich an Gott glaube oder nicht. Und so kann ich aus der Kraft Gottes, aus all dem, was mir Gott gegeben hat, gegen Gott leben. Dieser Sohn verprasste sein Erbe, wie es seinem Vater nie gefallen hätte. Er missbrauchte das Erbe seines Vaters und genauso verhält sich der gottlose Mensch. Er missbraucht, was Gott ihm mit ins Leben hineingegeben hat. Statt Gott zu ehren, beleidigt er ihn durch seine Lebensführung. Das Resultat? Orientierungslose und beziehungsunfähige Menschen. Menschen, die Geborgenheit und Selbstbewusstsein verlieren. Sie sind voller Scham über sich selbst. Und weil Gott nicht sofort straft, bilden sie sich ein, es gäbe keinen Gott. Und sie machen weiter und weiter. Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, denn Gott straft nicht sofort, auch wenn man das manchmal sagt, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Am Ende sind sie am Boden zerstört, obwohl sie alles gehabt hätten. Ihnen fehlt die Lebensfreude und sie erkennen keinen Lebenssinn. Vielleicht hätte sich dieser Sohn, als er bankrott war, einigermaßen über Wasser halten können, aber zu seinem finanziellen Ruin kam noch eine große Hungersnot hinzu. Da geriet er in Schwierigkeiten. Ihm fehlte das Geld, um genügend Lebensmittel zu kaufen. Jetzt hätte er es gebraucht, das Erbe. Und schlimmer hätte es ihn nicht treffen können. Verzweifelt suchte er nach Lösungen in seiner misslichen Lage. Und ein Mann bot ihm einen Job an. Er schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Ein brotloser Job. Sein Lohn reichte nicht, um seinen Magen zu füllen. Am liebsten hätte er das Schweinefutter gegessen, aber selbst das durfte er nicht. Selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Das war eine harte, wirklich harte Bruchlandung. Er wollte das Leben genießen und Spaß haben, in Saus und Braus leben, und jetzt saß er bei den Schweinen und bekam weniger zu essen als diese Schweine. Tiefer kann ein Mensch kaum fallen, kaum härter aufschlagen. Wenn ein Jude bei den Schweinen landet, dann ist er tatsächlich am tiefsten Punkt seines Lebens angekommen. Deshalb erzählt hier Jesus, dass er bei den Schweinen gelandet ist. Etwas Schlimmeres könnte einem Juden nicht passieren, dass er bei den Schweinen sitzt und noch weniger zu essen bekommt als die Schweine. Mehr Demütigung und Erniedrigung sind kaum vorstellbar. Jeder, der Jesus zuhörte, musste bei diesem Gedanken erschaudern. Ein Jude sitzt bei den Schweinen und hat nicht einmal mehr zu fressen oder zu essen als seine Schweine, die er hütet. Die Pharisäer waren sich sicher, dieser Mann ist zu Recht bei den Schweinen gelandet. Dieser faule und verschwenderische Sohn verdient ja nichts anderes. Sie empfanden kein Mitleid mit diesem gestrandeten Mann. In ihren Augen bekam er die gerechte Strafe für sein gottloses Leben. Doch an diesem tiefsten Punkt seines Lebens kam dieser junge Mann, der am Boden zerstört war, zur Besinnung. Plötzlich dachte er an sein schönes Zuhause, besonders an seinen Vater. Er überlegt, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Sein Vater war dermaßen reich, dass er viele Tagelöhner beschäftigte, die gut bezahlt wurden. Keiner von denen musste Hunger leiden. Warum, dachte er, soll ich denn neben diesen Schweinen verhungern? Eines war ihm klar. Er konnte nicht als Sohn zu seinem Vater zurückkehren. Jedenfalls nicht mit der Idee, er würde nochmals erben können. Aber vielleicht war sein Vater bereit, ihn als Tagelöhner aufzunehmen. Vielleicht. Und so entschloss er sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wir sehen, die Einsicht dieses Mannes war viel tiefgreifender. Es ging ihm nicht nur darum, seinen Hunger zu stillen. Er hatte begriffen, dass er sich gegen seinen Vater versündigte. Er hatte eingesehen, dass er wegen seiner Schuld bei den Schweinen gelandet ist. Und er war bereit, seinem Vater entgegenzutreten, ihm in die Augen zu schauen. Und seine Schuld zu bekennen, ihn anzuschauen, zu sagen, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Er war bereit, sich vor seinem Vater zu demütigen und er wollte sich keinen anderen Arbeitgeber suchen. Hätte er auch können. Hätte auch können, ich gehe zurück in mein Land und dort gibt es ja auch noch andere reiche Bauern, ich versuche dort unterzukommen. Nein, er wollte zu seinem Vater zurück. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Das wollte er ihm von Angesicht zu Angesicht sagen. Das ist ein Mann. Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben, seine Entscheidungen und seine Handlungen. Er macht nicht andere für seinen erbärmlichen Zustand verantwortlich. Eine Haltung, die uns nicht sehr oft begegnet. Schuld sind bekanntlich immer die anderen, die Gesellschaft, die Eltern. Die müssen eh oft den Kopf hinhalten, die Freunde, die Sozialämter. Jetzt die Hungersnot und selbstverständlich Gott. Es sind immer die anderen. Das hat schon bei Adam angefangen. Sagt er schon zu Gott, ja, aber sie, die Eva hat doch. Immer die anderen sind schuld. Dieser junge Mann war bereit, die Verantwortung für sein verpfuschtes Leben selber zu tragen. Er war bereit zu sagen, ich habe mein Leben verpfuscht, nicht die Hungersnot. Schon gar nicht mein Vater. Gestand sich mit seinem Vater gegenüber ein, dass er gesündigt hatte. An diesem Punkt sind wir wie dieser Sohn, auch wenn wir nicht bei den Schweinen gelandet sind. Paulus sagt, alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Keiner von uns kann so gut sein und so gut leben, dass er sich vor Gott rühmen könnte. Und wenn dir das nicht klar ist, dann mach es doch diesem Sohn gleich. Geh in dich selbst. Du musst nicht warten, bis du in deinem Leben eine Bruchlandung machst, wenn du noch nicht zu Vater zurückgekehrt bist. Dein Leben muss nicht zuerst zerstört werden, um zu Gott zurückzukehren. Mach dir über dein Leben und über deine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, Gedanken. Lese zur Hilfe und Klärung deine Gedanken in der Bibel, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, in dem übrigens diese Erzählung zu finden ist. Nun machte sich dieser Sohn tatsächlich Richtung Heimat auf. Er wollte zurück zu seinem Vater und von Weitem entdeckte der Vater seinen zurückkehrenden Sohn. Offensichtlich wartete er auf ihn. Und nun kommen wir zu einem der ergreifendsten Momente, die uns in der Bibel berichtet werden. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sah seinen Sohn, der sein ganzes Erbe verschleudert hatte, der zerlumpt und verwahrlost auf sein Haus zulief. Sein Sohn, der ein zügelloses und moralisches, verwerfliches Leben geführt hat. Es würde uns doch nicht überraschen, wenn wir die Geschichte nicht kennen würden, wenn dieser Vater seinen Sohn nicht empfangen hätte. Es würde uns nicht wundern, wenn der Vater seine Diener zum Sohn geschickt hätte, um zu fragen, was er denn hier noch wolle. Er hätte doch das Erbe bekommen. Aber es geschah etwas ganz anderes. Etwas, was, wenn wir ehrlich sind, alle unsere Vorstellungen übertrifft. Hätten wir die Geschichte fertig schreiben müssen, hätten wir hier aufgehört. Wie reagiert jetzt der Vater, wenn der Sohn aufs Haus zurückkommt? Ich weiß nicht, ob, wenn wir die Bibel nicht kennen würden, jemand überhaupt auf die Idee kommen könnte, dass ein orientalischer Vater auf seinen Sohn zurennt. Das ist unglaublich. Das ist das Tragische an diesen bekannten Geschichten, dass uns alles so selbstverständlich immer vorkommt. Aber das ist etwas unglaublich Großartiges geschehen. Was tatsächlich geschah, übertrifft alle Vorstellungen darüber, wie wir diese Geschichte weitererzählen würden. Der Vater sah seinen verwahrlosten Sohn auf das Haus zulaufen und es beelendete ihn. Seinen Sohn in dieser Verfassung zu sehen, wir werden nächsten Sonntag sehen, sein Bruder hat ganz anders reagiert, er hat überhaupt kein Mitleid gehabt. Aber dieser Vater war beelendet, er hatte großes Mitleid mit ihm. Großes Mitleid. Sein Sohn, der sein Erbe verprasst und sein eigenes Leben zerstört hatte, kommt zu ihm zurück. Dieser reiche und vornehme Mann macht nun etwas, was man von ihm nie erwarten würde. Er rennt seinem Sohn entgegen, er wartet nicht beim Haus und lässt ihn einfach zukommen, sondern er rennt ihm entgegen. Er rennt, was das Zeug hält. So schnell er konnte, rannte er seinem Sohn entgegen und er fällt ihm, diesem schmutzigen, zerlumpten und vermutlich stinkenden Sohn, um den Hals und küsst ihn. Er küsst ihn. Kein Vorwurf kam über seine Lippen. Keine demütigende Handlung erwartete er von seinem Sohn. Wenn sich in dieser Situation jemand gedemütigt hatte, dann war es der Vater. Sein Sohn stammelte dann doch noch hervor, was er seinem Vater sagen wollte. Vater, ich habe mich gegen dich, gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Die Antwort des Vaters war eindeutig. Seinem Sohn gab er keine direkte Antwort, aber seinen Dienern gab er klare Anweisungen. Schnell! Holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Der Vorschlag seines Sohnes, dass er als Tagelöhner bei ihm arbeiten sollte, interessiert ihn überhaupt nicht. Er war sein Sohn. Und sein Vater gab ihm alle Zeichen der Würde zurück, Ehrenkleid, Siegelring, der Familienring und Schuhe. Das ist das großartige Bild der Freude Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wie der Vater in dieser Geschichte auf seinen Sohn wartet und nach ihm Ausschau hält, so wartet Gott auf jeden einzelnen Menschen. Psalm 63 lesen wir, Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Er hält Ausschau, wie dieser Vater. Ich meine, er hätte auch irgendwo im Stall sein können oder in seinem Palast oder wo auch immer, aber er hält Ausschau. Gott wartet auf dich, wenn du noch nicht zu ihm gegangen bist. Er wartet und hofft auf den Moment, in dem du auf ihn zukommst, wie dieser verlorene Sohn. Und wenn du das tust, wird dir Gott entgegenkommen. Wie im Jakobusbrief geschrieben steht, nähert euch zu Gott und er wird sich euch nähern. Und das sagt der Jakobus auch den Christen. Denn auch wir als Christen können uns so innerlich von unserem Vater, von unserem himmlischen Vater verabschieden. Und Jakobus sagt, kommt, ordnet euch wieder dem Gott und Herrn unter und nähert euch Gott, dann nähert er sich zu euch. Gott naht sich. Er macht aus einem kaputten Leben etwas ganz Neues. Und wenn du noch nicht zu Gott zurückgekehrt bist, dann trennt dich nur ein aufrichtiges Gebet von ihm. Ein Gebet, das dein Leben grundlegend verändern wird. Es geschieht mit dir das, was dieser liebende Vater über seinen Sohn sagte. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Auch der Vater beschönigt die Vergangenheit seines Sohnes nicht. Er war tot und verloren, aber jetzt ist er am Leben und wiedergefunden. Und er kleidet seinen Sohn neu ein. Er erhob ihn wieder zu seinem rechtmäßigen Sohn. Das ist Rechtfertigung Gottes. Es heißt nicht, du hast gesündigt und nun musst du alles abbüßen und ich werde dich einfach noch dulden. Nein, Gott erhebt uns in den höchstmöglichen Stand. Deshalb fordert Paulus die Kolosser auf, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Die Pharisäer konnten diesen Vater nicht verstehen. Sie werden sich über die Wende in dieser Geschichte nicht freuen. Und das werden wir uns am nächsten Sonntag ansehen, wenn wir uns mit dem zweiten Sohn beschäftigten, der für das Leben der Pharisäer oder für die Einstellung der Pharisäer steht. Und der ein scheinbar vorbildliches religiöses Leben geführt hatte. Wir können in dieser Geschichte die großartige Liebe Gottes zu uns Menschen sehen. Wir sehen, wie sich Gott über Menschen freut, die zu ihm zurückkehren, die verstanden haben, dass sie Geschöpfe Gottes sind und die bereit sind, zum Schöpfer zurückzukehren, nicht einfach aus der Kraft Gottes gegen Gott zu leben, sondern aus der Kraft Gottes mit Gott zu leben. Wir können nicht genug dankbar sein, dass Gott ein liebender Vater ist und jeden annimmt, der zu ihm zurückkehrt. Jeden, der bereit ist, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und Gott gegenüber seine Schuld einzugestehen. Und wenn wir das verstanden haben, was hier in dieser Geschichte geschah, verstehen wir, was Johannes in seinem Brief schreibt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Das ist nicht nur eine mehr. Wir sind es tatsächlich. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater. Ja, dass wir dir, Vater, sagen dürfen, dass du ein liebender Vater bist. Du bist nicht der grollende Gott, der uns ängstigt, sondern du bist der, der auf uns wartet, der uns liebt, der alles getan hat, und um uns zu erlösen, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und wir danken dir, dass du uns entgegenkommst, wenn wir uns dir nähern. Das ist einfach großartig. Amen.